Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Dramatische Verluste für die großen Parteien, die wundersame Wiedergeburt der FDP und eine AfD, die aus dem Stand drittstärkste Fraktion im Deutschen Bundestag wird. Das sind die Ergebnisse der Bundestagswahl vom Sonntag. Und darüber haben wir am Montag mit Frank Brettschneider und mit Stefan Überbach gesprochen. Überbach ist SWR-Studioleiter in Berlin, Brettschneider ist Politikwissenschaftler in Hohenheim und ihn hat vor allem dieses überrascht.
Dass die SPD in Windeseile einen Beschluss hinbekommt, intern zu sagen, wir stehen für eine große Koalition nicht zur Verfügung, das hat mich überrascht. Wenn alles so gut organisiert gewesen wäre im Wahlkampf wie dieser Abgang, dann wäre das wahrscheinlich besser ausgegangen für die SPD.
Ganz sicher sogar.
Stefan Überbach, ich wollte gerade fragen, also war das wirklich spontan und direkt und ganz überraschend oder war das nicht von langer Hand vorbereitet?
Also ich denke, dass mit diesem Wahlergebnis die SPD auch kaum eine andere Chance hatte der Reaktion an dem Wahlabend. Also wer so, ja, man muss fast sagen, einen vors Brett bekommt, der kann daraus nun wirklich keinen Regierungsauftrag ableiten. Und ich glaube, dass es in der SPD eine große Sehnsucht gibt, wieder mit eigenen Politikkonzepten das eigene Profil zu schärfen. Und das geht in der Opposition natürlich besser, als wenn man in eine große Koalition eingeklemmt ist und dort Verantwortung tragen muss und sehr, sehr viele Kompromisse machen muss. Und das haben die Wähler den Sozialdemokraten auch vorgeworfen. Wir haben Zahlen von Infratest DIMAP, von den Meinungsforschern, wonach 6 von 10 Wählern sagen, also 60%, wir sind enttäuscht mit dem, was die SPD in der Regierung abgeliefert hat. Und daraus zieht die Partei ihre Konsequenzen und sagt, dann eben ohne uns.
Diese Zahl überrascht mich, Frank Brettschneider, total, weil bisher hieß es doch, dass die SPD in dieser Koalition gute und sinnvolle und sehr ergebnisorientierte Arbeit abgeliefert hat.
Genau so ist das, hat sie auch, aber sie hat das selbst gar nicht wahrgenommen. Das war einer der großen strategischen Fehler, wenn nicht sogar der größte überhaupt, dass sie sich nicht entscheiden konnte, treten wir jetzt in diesem Wahlkampf eigentlich an als Regierungspartei oder als Oppositionspartei. Sie hat beides so ein bisschen gemacht. Die SPD hätte viel selbstbewusster darauf hinweisen müssen, was sie alles erreicht hat in der vergangenen Koalition, hätte auch deutlich machen müssen, was dann nicht mehr kommen wird, wenn sie nicht in der Koalition drin ist. Und stattdessen schwankte sie hin und her und damit überzeugt man die eigenen Anhänger nicht, andere schon gleich gar nicht.
Stefan Überbach, wenn man sich das Ergebnis anguckt und wenn man sich auch den Auftritt von Martin Schulz gestern anguckt, war Schulz der falsche Kandidat?
Er hat auf jeden Fall bei den Wählern dann doch nicht so gezogen, wie sich die SPD das vorgestellt hat. Nach diesem kurzen Hype Anfang des Jahres, als er zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wurde, da ist es ja steil nach oben gegangen. Da war, glaube ich, auch dabei die Hoffnung und der Wunsch einer großen Mehrheit in der Bevölkerung, dass es jenseits von Angela Merkel vielleicht auch eine Persönlichkeit gibt, die wählbar ist und der man die Führung des Landes zutraut. Aber Martin Schulz hat diese Vorschusslorbeeren nicht wirklich einlösen können. Er hat in allen Bereichen, die die Meinungsforscher abfragen, deutlich hinter der Kanzlerin zurückgelegen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer ist glaubwürdiger, wer ist durchsetzungsstärker, wer kann das Land besser vertreten, vieles andere mehr. Riesenabstände zwischen Martin Schulz und Angela Merkel. Und insofern war diese personelle Aufstellung für die SPD bei dieser Wahl zumindest kein Vorteil.
Hören SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche. Frank Brettschneider und Stefan Überbach waren am Montag einen Tag nach der Bundestagswahl bei uns. Politikwissenschaftler und Parteienforscher, der eine SWR-Kollege und Leiter unseres Hauptstadtstudios, der andere. Auf Jamaika könnte es rauslaufen, ungewöhnlich und exotisch, aber mangels Alternative möglicherweise alternativlos.
Zumindest ist das relativ wahrscheinlich, nachdem die SPD ja gesagt hat, sie steht für die Große Koalition nicht zur Verfügung. Und wie das immer so ist nach Wahlen, da werden auf einmal Dinge möglich, die man vorher eigentlich ausgeschlossen hat. Also die sind so weit auseinander, das passt nicht zusammen. Kretschmann hat das gestern ganz schön bezeichnet, hat gesagt, was soll man da machen? Irgendjemand muss ja Deutschland regieren. Und genau so ist es. Am Ende werden sie sich zusammenfinden unter Schmerzen. Man muss auch den Mitgliedern deutlich machen, dass man hart gerungen hat. Und das gehört dann alles dazu, wie bei einer Tarifverhandlungen auch, aber am Ende wird dann diese staatspolitische Verantwortung wahrscheinlich überwiegen mit dem großen Unsicherheitsfaktor CSU, Bayern, Seehofer.
Stefan Überbach, wird es genauso kommen, wie Frank Brettschneider es gerade beschrieben hat?
Ich vermute das auch, denn das Wahlergebnis ist so, wie es ist und dann sind die demokratischen Parteien aufgerufen, was daraus zu machen. Und man kann ja nicht so lange wählen, bis dann irgendwann ein Bundestag rauskommt, der allen passt. Also da muss man dann schon sehen, dass man die Gemeinsamkeiten versucht rauszufinden und das, was die Parteien voneinander trennt, dann eben auszuklammern. Das ist ja auch üblich in Koalitionsverträgen, dass man sagt, also we agree to disagree, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einigen können in bestimmten Fragen. Also da gibt es nur wenige Abgründe, die nicht überbrückbar wären. Aber ich sehe es genauso, dass der Risikofaktor in München sitzt und Horst Seehofer heißt.
Aber angenommen, Merkel, die FDP, die Grünen einigen sich irgendwie, wird dann die CSU, wird dann Seehofer das alles torpedieren?
Also er hat ja eine Reihe von Punkten, die ihm wichtig sind. Das fängt bei der Obergrenze für Flüchtlinge an, geht über Maßnahmen der inneren Sicherheit und auch in der Wirtschaftspolitik. Gerade was die Automobilindustrie in Bayern angeht, hat die CSU, hat Horst Seehofer ja ganz feste Ansichten. Und ob das mit den Positionen der Grünen so kompatibel ist, das müssen wir mal sehen. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es Überlegungen gibt, die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU aufzukündigen. Da müssen wir dann wirklich mal genau rechnen, ob es denn auch für eine Mehrheit reichen würde, aus CDU und FDP und Grünen ohne die CSU? Ich glaube nicht.
Frank Brettschneider, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die SPD sagt dann doch, wenn das mit Jamaika nichts wird, bevor neu gewählt wird, stehen wir doch noch mal für eine große Koalition zur Verfügung. Oder es gibt möglicherweise eine Minderheitsregierung.
Beides denkbar. Ich halte es im Augenblick für eher unwahrscheinlich, dass die SPD da noch eine Wende vollziehen wird. Wenn, dann muss sie das mit einem ganz neuen Personal machen. Mit Martin Schulz ginge das nicht mehr. Hat sie sich festgelegt, ob das dann auch gut ankäme, ein großes Fragezeichen. Und eine Minderheitenregierung in Deutschland, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Es wird ja immer wieder betont, schwierige außenpolitische Zeiten um uns rum, alles in Aufruhr, auch europapolitisch schwierig, wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Dafür braucht es eine stabile Regierung.
Okay.
Erstmal ist die amtierende Regierung weiter im Amt, geschäftsführend. Aha. Da wird spannend sein, zieht eigentlich die SPD ihre Minister aus dieser Regierung zurück? Aha. Oder macht sie das nicht? Aber regierungslos sind wir erstmal nicht.
SWR1, Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Peter Spari. Auf diese Sendung haben wir ziemlich viele und ziemlich heftige Reaktionen bekommen. Denn Spari, der mal für die CDU im Bundestag saß, ist inzwischen einer der einflussreichsten Netzwerker und Lobbyisten und dabei Diener vieler Herren. Spari arbeitet für die deutsche Brandschutzindustrie genauso wie für die deutsch-jordanische Gesellschaft und sorgt dabei auch für den optimalen Geldfluss.
Die größte Spende, die ich damals erreichen konnte, waren 182.000 D-Mark, nicht Euro.
Für was war das?
Das war von der deutschen Bauindustrie, vom Baugewerbe, Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Ich kann das ganz deutlich sagen, weil das natürlich veröffentlicht wird und transparent ist. Und das war eben als Ergebnis der guten Kontakte, die wir zu diesem Wirtschaftsbereich hatten. Und ich habe gesagt, ihr müsst der CDU ein Geld spenden. Und wenn ihr es spendet, dann tut es zum Mittelstand. Dann wird der Teil innerhalb der Union gefördert, der eure Interessen am markantesten und erfolgreichsten vertritt.
Wie halten Sie es da mit der Ethik und Moral?
Das ist eine ethische Frage. Die Interessen des Mittelstandes, der Arbeitgeber, die Sicherheit der Arbeitsplätze zu garantieren, das ist eine sehr moralische und wichtige und vernünftige Frage und Antwort zugleich.
Die Einflussnahme der Wirtschaft ist ja sehr groß, eben auch auf die Politik. Wenn man mal nachschaut, BMW und Daimler gehören mit zu den größten Geldgebern. Das hat der Verein Lobby Control mal bekannt gemacht. Und seit 2009 müssen da über Automobilhersteller, Zulieferer und Verbände mehr als 17 Millionen Euro an die Parteien gegangen sein. Eine unabhängige Politik ist demnach natürlich nicht möglich.
Gerade daher ist die Politik unabhängig, dass diese großen Konzerne an alle demokratischen Parteien, nicht an die AfD oder an die Linkspartei Spenden geben. Das wird veröffentlicht.
Aber auch das sind demokratisch gewählte Parteien.
Die sind demokratisch gewählt. Aber in ihrer Art der Politikgestaltung verlassen sie oft demokratische Regeln.
Für wie demokratiegefährdend halten Sie denn Parteispenden?
überhaupt nicht gefährden, sondern im Gegenteil. Das System sieht vor, dass die Parteien in der Lage sein müssen, am Prozess der politischen Meinungs- und Entscheidungsfindung mitzuwirken. Dazu braucht man Geld. Dazu hat der Gesetzgeber den Parteien über die Finanzierung der Wahlkampfgelder gewisse Möglichkeiten gegeben. Es kommen hinzu die Mitgliedsbeiträge der Parteien und die Spenden vieler Einzelbürger an die Parteien und dann natürlich auch die Großspenden. Aber zwischen einer Großspende und einer politischen Entscheidung gibt es keinen Zusammenhang.
Naja, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben der Automobilindustrie, da ist die Einflussnahme und die Zuwendung der Politik für die Autoindustrie so groß, dass jetzt auch grüne Politiker inzwischen sagen, nee, also Fahrverbote wollen wir nicht, wobei Gerichte beschlossen haben, dass die Grenzwerte einfach so hoch sind, dass sie letztendlich nur mit Fahrverboten einzuhalten sind. Wie demokratisch halten Sie das?
Solche Entscheidungen vom Tisch eines Amtsrichters in einem kleinen Gerichtsbezirk, die muss man sehr ernst nehmen. Aber wir müssen auf der anderen Seite das Recht des Bürgers auf Mobilität sehen. Und hier muss man zwischen zwei Zielen einen ausgeglichenen, vernünftigen Kompromiss finden. Das ist die Aufgabe der Gesetzgebung und das geschieht ja kontinuierlich.
Wo ist das Recht des Bürgers auf saubere Luft?
Das wird im Rahmen der Möglichkeiten hergestellt.
Größe 1,82, Gewicht 68 Kilo, sportliche Bilanz herausragend. Es geht um Timo Bracht, viele Jahre einer der erfolgreichsten deutschen Triathleten. Jetzt im Sommer nach dem Triathlon in Rot hat Bracht seine Karriere beendet. Als er in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster war, ging es auch um den Fernwanderweg, den Timo Bracht in seiner Heimat initiiert hat.
Ich war ja auf vielen schönen Plätzen auf der Welt unterwegs und einmal auf Hawaii, in Kauai, auf dem Wanderweg, den schönsten der Welt. Damals haben die das angepriesen und da habe ich gedacht, Mensch, das können wir daheim fast genauso gut. Und da kam ich auf die Idee, auf diesen Neckarsteig, einen Fernwanderweg von Heidelberg nach Bad Wimpfen, direkt bei mir an meiner Haustür in Eberbach vorbei, auf schmalen Pfaden durch Schluchten an Burgen, Schlössern vorbei, durch die Altstädte durch. Und das habe ich mit initiiert und ja, ist auch einer der schönsten Wanderwege mittlerweile in Deutschland, gut frequentiert. Und ja, somit konnte ich natürlich auch meine Gefühle, die ich draußen habe, die Schönheit der Natur auch mit Menschen teilen, die jetzt kein Triathlon machen, weil Schwimmen, Radfahren, Laufen ist natürlich schon speziell, aber Wandern draußen sein, das ist eigentlich etwas für jung bis alt, für die ganze Familie und so habe ich noch mehr auch in Bewegung bringen können.
Gab es auch Reaktionen von Menschen, die wussten, Sie haben das mit initiiert?
Ja, manchen war das vielleicht ein bisschen zu bergig, ja, muss ich ja auch anstrengen, klar. Aber es war natürlich auch richtig ergreifende Mails. Ein Brief zum Beispiel hat mir eine Frau geschrieben, die schwer krebskrank war und durch diesen Weg wieder probiert hat, ins Laufen zu kommen, erst daheim im Garten, um dann eine Etappe zu laufen und hat mir dann ein halbes Jahr später geschrieben, dass sie jetzt doch regelmäßiger unterwegs ist und ja, ihr es auch besser geht und sie sich auch besser fühlt und wollte sich bei mir dafür bedanken. Und wenn du halt sowas liest, dann wird alles andere dann unwichtig.
Das
und du
weißt, auch,
ja,
ne?
Du hast auch richtig geholfen, jemand.
Wie geht das jetzt weiter? Profikarriere ist beendet, heißt aber, Sie widmen sich weiterhin dem Sport und auch dem Thema Gesundheit.
Ja, also ich werde auf jeden Fall weiter trainieren. Schwimmen, Radfahren, Laufen gehört zu meinem Leben dazu. Ich mache auch andere Sportarten, Mountainbiken, minder Skifahren, Fitness. Ich bin Sportler und bleib Sportler. Probiere natürlich auch über meine Popularität auch im Triathlonsport, weil ich über lange Jahre auch gezeigt habe, dass man den Sport auch mit Familie, auch damals als Amateur mit Beruf verbinden kann und dass Sport wichtig ist, auch einen Platz braucht im Leben, auch vor allem in der Gesellschaft. Und dafür will ich einstehen, habe dafür mehrere Projekte im Sportbereich, sei das jetzt Veranstaltungen, ein Triathlon-Team, Vorträge, Coaching-Seminare, um einfach zu zeigen, Mensch, Triathlon ist nicht nur cool und hip, sondern macht auch richtig Spaß und bringt dich weiter.
Haben Sie ein ganz konkretes Beispiel, was Sie jetzt angehen wollen, was vielleicht auch ein neuer Bereich ist, den Sie sich jetzt erschließen?
Ja, es ist ein ganz neuer Bereich. Ist bei mir zu Hause auch in der Region, in der Rhein-Neckar-Region, in Mosbach ein Sport- und Gesundheitszentrum, wo ich zusammen mit einem befreundeten Arzt und Therapeuten auch so Sportuntersuchungen anbiete für viele, die einen Lauf machen wollen, einen Marathonlauf oder überhaupt sich wieder mehr sportlich betätigen wollen oder schon lange Sport machen und sich einfach mal durchchecken lassen wollen, gesundheitlich, Herz-Kreislauf-System, orthopädischer Befund und einfach mal schauen wollen, wie fit man eigentlich ist und ob man auch richtig gesund ist. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Angebot, das wir Profis oft machen, aber in der allgemeinen Bevölkerung zu wenig auch durchgeführt wird.
SWR 1 Leute der Woche mit Alexander Gorkow. Als Journalist ist Gorkow für die Seite 3 der Süddeutschen Zeitung verantwortlich und hat sich dazu mit seinen Promi-Interviews einen Namen gemacht. Als Schriftsteller hat er mit Hotel Laguna ein Buch über Mallorca veröffentlicht, was bei ihm auch längst vergessene Kindheitserinnerungen zurückgebracht hat.
Das ist, dass es dort noch möglich war damals, dass mein Vater mich, als ich 3 oder 4 Jahre war, gebeten hat im Meer, und zwar mehr oder weniger täglich, ich möge mich einfach mal auf seinen Rücken hinten drauflegen. Aha. Und wir sind weit rausgeschwommen. Ich konnte ja noch gar nicht schwimmen, aber er war sozusagen das Schiff, ich der Kapitän, und wir sind bis zu einer Anlegestelle rausgeschwommen. Das habe ich erst nach meiner Rückkehr gemerkt, dass das eine Art Urerfahrung offenbar war. Die hatte ich total vergessen und die Erinnerung kam wieder. Wir machen heute andere tolle Erfahrungen mit unseren Kindern. Sie können heute aber nicht mehr ich könnte heute nicht meine geliebte 6-7-jährige Tochter auf den Rücken legen und so weit rausschwimmen, weil ich würde sofort verhaftet werden vom örtlichen Rettungsschwimmer. Es ist heute okay. Im Gegensatz zu damals alles gesichert. Damals konnte man machen, was man wollte am Strand. Heute sind diverse Fahnen für diverse Gefahren und Schnellboote aufgestellt.
Waren Sie aus Gründen der Recherche oder möglicherweise auch aus Gründen der eigenen Erbauung auch am Ballermann?
Ja, ich habe diese Orte natürlich auch besucht und auch in Cala Ratllada gibt es den berühmten Bierbrunnen. Und habe da, was ich sonst nicht getan hätte, nicht aus Dünkel oder so etwas, aber einfach, weil es mich nicht interessiert. Aber so bin ich halt eben hingefahren und habe mir unsere Landsleute dort angeguckt.
Wie war das?
Solange sie dort einfach nur feiern und ihre Schlagerlieder singen, war mir das fremd. Aber auf der anderen Seite machen sie ja nichts Verbotenes. Das finde ich alles soweit in Ordnung. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von unseren Landsleuten, wo ich mich wundere, dass die Polizei in Spanien nicht durchgreift. Weil so wie sich unsere Landsleute, wir reden ja immer viel vom Thema Integration in Deutschland, dass die Leute sich integrieren sollen. Da muss ich sagen, gibt es viele tausend unserer Landsleute, die dort Urlaub machen für wenig Geld und die sich nicht integrieren, sondern auf die Straße kotzen, morgens am Strand Geschlechtsverkehr ausüben, spanische Geschäftsinhaber verprügeln und sich benehmen wie die letzten Schweine. Und das gehört für mich auch zum Thema Integration, muss ich ganz klar sagen.
Ist möglicherweise auch der Grund, warum sich immer mehr Einheimische wehren? Ich glaube, der Bürgermeister von Palma hat auch jetzt relativ dramatisch gesagt, dass es so nicht weitergehen kann.
Auch diese Menschen auf Mallorca haben eine kulturelle Identität und die möchten sie nicht verlieren. Und wir können einerseits sagen, okay, sie verdienen ja Geld mit uns, aber sie verdienen trotzdem nicht, miserabel behandelt zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Und da habe ich von meinem Vater, das reflektiere ich ja auch in dem Buch, ich habe von meinem Vater damals gelernt, meine Schwester und ich, im Ausland benimmt man sich doppelt. Das liegt aber auch daran, dass meine Eltern Kriegserfahrungen hatten und aus einer anderen Generation kommen. Und da ist man als Deutscher im Ausland etwas demütiger aufgetreten als heute.
Mick Jagger, Phil Collins, Lou Reed, Neil Diamond, David Gilmour und Bette Midler, die alle und noch viel mehr, hat Alexander Gorkow interviewt. Journalist der Süddeutschen Zeitung in München und dort zuständig für die legendäre Seite 3. Auch über Till Lindemann und Rammstein hat Gorkow ausführlich geschrieben, vor 5 Jahren im SZ-Magazin.
Also eine Art Tour-Tagebuch, so war das geplant, dass man mal mit der erfolgreichsten deutschen Band, international erfolgreichsten deutschen Band, dass man die mal beobachtet, weil es ja auch eine sehr umstrittene Band ist oder auf jeden Fall damals sogar zum Teil auch noch aus politischen Gründen war. Und einfach mal zu beobachten, warum die in Amerika so derartig erfolgreich sind.
Und die haben so abgeräumt in Amerika?
Das war jeden Abend voll in riesigen Hallen, die zum Teil größer waren, als wir das hier so kennen. Aha. Und ich war sehr fasziniert, wie zum Teil, also gerade im Süden von Amerika, die Menschen in San Antonio, Dallas, Houston, viele Mexikaner, die jede Zeile auf Deutsch mitsingen konnten. Aha. Faszinierend.
Was ist das eigentlich Faszinierende an Rammstein? Ist es die Bühnenshow? Ist es das Martialische? Ist es das sich von anderen Bands so deutlich und klar abheben?
Ich glaube, dass Rammstein lange, also vor allem von uns Journalisten, falsch eingeschätzt wurde. Da ich sie kenne, kann ich sagen, rechts sind sie nicht. Und das schwang aber damals immer noch so mit, weil sie sich natürlich zum Teil, also in bayerischen Lederhosen, auf die Bühne stellen und sich schwarz anmalen. Das ist, sie spielen mit so deutschen Mythen und zum Teil sind das ja auch nur Bekleidungsmythen.
Ja.
Auf der anderen Seite haben sie sie sind zur Überwältigung fähig, sie können sehr bewegen, emotional, und sie sind andererseits brüllend komisch. Ja. Das ist auch ein bisschen eine Travestie und das ist eine große Oper, live, super professionell gemacht, und das, wenn man das so macht, hat man in Amerika Erfolg.
Till Lindemann, der zu Journalisten ein eher distanziertes Verhältnis pflegt, ist ihr Freund. Wie ist die Freundschaft entstanden?
Die ist so entstanden, dass ich ihm irgendwann mal gesagt habe, dass ich seinen ersten Gedichtband schön finde. Und im Zuge des, auch dieses Projektes so ein bisschen mit Rammstein damals, mit der Tour, habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal neue Gedichte rausbringen möchte und ein bisschen anders aufbearbeitet als beim ersten Band. Und dann haben wir uns irgendwann mit Gedichten zusammengesetzt, die er geschrieben hat, auch während der Tour. Und dann habe ich einen sehr stillen, sehr intelligenten, freundlichen Menschen kennengelernt.
Das sind diese beiden Seiten, der Sensible, der Gefühlsbetonte, der Gedichte schreibt und Gedichte schätzt auf der einen Seite und dann diese machohafte Front. Sau auf der anderen?
Das ist eine Show, die da abends stattfindet. Und das ist auch ein Teil von ihm, wie er ja auch selber immer sagt. Aber also wenn man mit ihm Bier trinken geht, was ich jetzt leider auch schon zu lange nicht mehr gemacht habe, dann spuckt er kein Feuer.
Er ist ja, ob er das nun gut findet oder nicht, Bestandteil der Boulevardberichterstattung, hatte oder hat noch eine Freundin, die offenbar diese Nähe auch sucht. Wie geht er damit um?
Ist zwischen mir und ihm überhaupt kein Thema. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also wir reden darüber gar nicht.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche. Der etwas andere Wahlforscher war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster. Carsten Brensing ist Meeresbiologe. Er hat in Florida und in Israel gearbeitet. Er wurde vom Delfinforscher zum Delfinschützer. Und er kennt sich auch ziemlich gut aus bei Mäusen und bei Elefanten.
Elefant steht natürlich für ein gutes Gedächtnis, ne? Ein Elefantengedächtnis. Das ist weit verbreitet und man glaubt das. Und das Spannende ist, bis vor ein paar Jahren hat man tatsächlich nur bei wenigen Tieren geglaubt, dass sie sowas wie eine Biografie haben. Also Elefanten gehörten dazu, Menschen, Affen, Delfine. Und heute wird die Forschung zur Biografie, also zum lebenslangen Gedächtnis an Mäusen betrieben.
Also auch abgefahren, ja.
Absolut abgefahren. Wir lernen so viel mehr über Tiere und unser Weltbild über Tiere bröckelt.
Und welches Tier wären Sie denn als Verhaltensforscher gerne?
Ah ja, ich bleibe meinen Delfinen treu. Ich wäre gerne ein Delfin, ja. Vogel ist auch nicht schlecht.
Es schreibt gerade auch jemand ins Studio, weil wir uns eben über die Tierrechte unterhalten haben und sagt, Mensch, Anwälte für Tiere, was für ein Blödsinn. Aus Mainz schreibt das Eberhard Phillis. Das hören Sie doch wahrscheinlich auch öfter, oder?
Ja, kann ich auch ein Stückchen weit nachvollziehen, weil natürlich nimmt man da ein Mandat für jemanden, der einem das gar nicht erteilt hat. Also wie kann ich als Anwalt denn hingehen und ein Tier vertreten? Mit welchem Recht? Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde das vermutlich auch gar nicht fordern, wenn das andere funktionieren würde. Aber es tut es eben nicht. Und dieses System, also unser Rechtssystem, mit einem Anwalt zu arbeiten und eben eine Person, egal ob es eine juristische oder natürliche Person ist, zu vertreten, das funktioniert halt gut. Und das wünsche ich mir eben auch für Tiere und im Naturschutz. Und das ist auch gar nicht so unüblich in unserer Kultur. Beispielsweise, wenn ein Anwalt für einen geistig Behinderten das Mandat übernimmt. Oder wenn wir als Gesellschaft vor den Vereinten Nationen das Mandat für indigene Völker übernehmen, da wissen wir auch nicht genau, was die wollen.
Und aber es könnte ja vielleicht auch einfach stärkere Initiativen gegen Tiertransporte geben. Wäre das nicht effektiver als über diese Anwaltsnummer?
Also nach meiner Erfahrung braucht es ein systemimmanente Änderung, weil das Problem, warum wir so einen schlechten Tierschutz haben und warum es Massentierhaltung gibt, das ist in unserem System implementiert und teilweise vermutlich auch gewollt, ob jetzt absichtlich oder nicht, das sei dahingestellt. Aber man muss das Problem an der Grundlage packen. Und diese Gruppe, diese IRI-Gruppe, die will tatsächlich das Problem lösen und damit wirklich für unwahrscheinlich viel Vermeidung von Tierleid sorgen.
Aber dafür braucht es natürlich auch ganz viel Wissen und ein anderes Bewusstsein. Wie wollen Sie das schaffen?
Naja, diese Gruppe sind hauptsächlich Akademiker, Wissenschaftler, viele auch Professoren, die lehren an Unis und die verbreiten ihr Wissen auch schon. Und ich jetzt beispielsweise überlege, ob ich ein Kinderbuch schreibe, weil ich gerne versuchen möchte, praktisch bei der nächsten Generation anzufangen. Weil momentan ist es so, dass wir an den Unis dieses Wissen, was ich jetzt in meinem Buch zusammengetragen habe, gar nicht lehren. Ich habe sogar, nachdem ich das Buch geschrieben habe, eine Lehrveranstaltung konzipiert, die ich jetzt Unis anbiete. Ja? Weil ich glaube, dass das Wissen, was wir über Tiere haben, das basiert auf einem alten Weltbild. Also ich meine das Wissen, was wir in der Gesellschaft haben. Und dieses Weltbild ist nicht mehr zu halten. Wir müssen über Tiere anders denken, weil wir wissen so viel mehr.
Tiere haben menschliche Eigenschaften und deshalb sollten wir uns ihnen gegenüber entsprechend verhalten, sagt der Verhaltensforscher Carsten Breusing in dieser Woche SWR1-Leute-Gast von Nicole Köster. Die Natur ist bekanntlich sehr einfallsreich, weshalb es bei der Fortpflanzung auch zu ganz ungewöhnlichen Kombinationen kommen kann.
Tatsächlich gibt es ein paar Tierchen, die sich, weil das eine ganz praktische Sache ist, auch küssend befruchten können. Ja, man spart sich diesen ganzen Aufwand mit dem Akt und schon ist die Sache erledigt. Und
bei welchen Tierchen ist das?
Also man hat das bei Bärtierchen beobachtet und das sind ganz süße Tierchen, die Sie alle kennen könnten, wenn Ihre Augen gut genug wären. Denn die gibt es in unseren Vorgärten, die gibt es im Blumenkasten. Und kleine Tierchen, die sind ein bisschen kleiner als ein Millimeter. Also man kann sie mit bloßen Augen nicht sehen.
Die sehen aus wie ein Staubsaugerbeutel mit 8 Näpfen dran, fand ich, als ich ihr Bild im Buch gesehen habe.
Also Staubsaugerbeutel, ich weiß nicht so wirklich. Also die sehen so skurril aus, dass man das Bild einfach sehen muss, um sich davon ein Bild machen zu können. Ich kann sie nicht beschreiben. Für mich sind das fast Tierchen, die man in einen Raumanzug gesteckt hat. Die sehen so ein bisschen, oder einen Tauchanzug, die sehen so ein bisschen aufgebläht aus. Und das Verrückte ist, die waren tatsächlich schon mal im Weltraum, denn man hat festgestellt, dass diese Bärtierchen besonders resistent gegenüber Umweltbedingungen sein können. Das heißt, die können total hohen Druck ab, die können auch Vakuum ab, die können tiefe Temperaturen ab. Und da hat man sich gedacht, wir packen die einfach mal in eine Rakete und schießen die da in den Orbit hoch. Und dann sind die wieder zurückgekommen und mit einem Tropfen Wasser hat man die wieder aufwecken können.
Man hätte sie ja gleich oben lassen können, dann können sie sich dort vermehren und wir gucken irgendwann, was raus geworden ist.
Also der Trick ist, vermehren tun die sich da nicht. Die trocknen praktisch aus, also die verkapseln sich so ein bisschen. Und Bakterien können das ja auch, die können sich auch, bilden dann sogenannte Sporen und können dann so extreme Umweltbedingungen überleben. Aber dass das ein mehrzelliges Tier kann, mit einem Nervensystem und allem drum und dran, ja, mit einem Popo und im Mund und alles, was so dazugehört. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich und das hat man auch tatsächlich noch nicht wirklich verstanden. Man hat das Experiment gemacht, man hat sie da hochgebracht und man konnte sie danach wieder erwecken. Aber so richtig weiß man nicht, warum die das auch können. Wieso haben die sich so entwickelt, dass die das können?
Ein Mysterium. Wirklich abgefahrene Sachen, die da in Ihrem Buch stehen. Ich musste dann auch lachen, was in unseren Betten eigentlich auch passiert. Da gibt es nämlich auch Tiere, die sich übers Küssen vermehren. Welche nämlich?
Naja, in unseren Betten gibt es eine ganze Reihe von Tieren, unter anderem auch beispielsweise Bettwanzen. Und das ist auch ganz normal. Also wir haben da viele Tiere und wir leben mit Bakterien zusammen und wir sind selber Tiere und wir leben in Koexistenz. Man muss da jetzt keine Panik kriegen.
Und die wollen nur spielen.
Und die wollen letztlich nur spielen. Und was sich da unterhalb der Bettdecke das lassen wir mal lieber den Tierchen. Aber ja, die haben auch ganz unterschiedliche Spielvarianten. Und es gibt praktisch in der Natur nichts, was es nicht gibt. Ja, man kann sich selber befruchten. Es gibt unterschiedliche Varianten, wie man das macht. Und also das Spektrum ist unglaublich.
Eins gehört. SWR 1.